Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium, das wir gerade gehört haben, ich habe am Anfang gesagt, es weckt gewisse Erinnerungen an eine Predigt vor 30 Jahren. Es ist dazu angetan, dass man sich innerlich, wenn man darüber predigen möchte oder soll, selbst sagen muss, führe mich nicht in Versuchung. Die sechste Bitte des Vaterunsers. Führe mich nicht in Versuchung, es mal so richtig krachen zu lassen. So mit dem Zeigefinger von der Kanzel runter, der Gemeinde mal so richtig sagen, wo es lang geht. Eine Predigt, die euch die Hölle heiß macht. Also zu dem Text, das gebe ich ja zu, würde so eine Predigt schon passen wie der Stecker in die Steckdose. Totenreich, Feuerflammen, ein Ort der Qual, Leiden, Höllenqualen, oh, das ließ sich schön ausbauen. Und wer muss dort rein? Natürlich die Reichen und der arme Lazarus, dem bleibt es erspart. Der darf sich erholen von der Mühsal und den Strapazen des irdischen Lebens. Man könnte tatsächlich, ich gebe es ja zu, man könnte tatsächlich ordentlich religiöses Kapital draufschlagen. Etwa so, schaut hin, da steht schon in der Bibel, wie es euch einmal ergehen wird. Da ihr doch seht, was auf die Reichen wartet. Also auf geht's, es wird höchste Zeit, Buße zu tun. Höchste Zeit, das Leben von den Füßen auf den Kopf zu stellen und umgekehrt. Ihr wisst, was euch blühen kann. Ihr müsst jetzt mit Gottes Willen ernst machen. Aber so will ich nicht predigen. Nicht etwa, weil ich nicht schon ab und zu Lust hätte, sozusagen mit der Axt auf die Kanzel zu steigen und es einmal so richtig krachen zu lassen, um die Hölle zu heizen. Aber ich kann es nicht, ich will es nicht und ich soll es nicht. Wie mein Lehrpfarrer vor 30 Jahren gesagt hat, 100-mal Evangelium predigen, bevor du einmal Gesetz predigen darfst. Also Evangelium predigen, die frohe Botschaft. Und das passt ja, weiß Gott, nicht zusammen mit oberflächlichen, vielleicht mittelalterlich anmutenden Drohungen. Und außerdem, wie könnte man denn heutzutage oder überhaupt reich und arm unterscheiden? Im Vergleich zu Rockefeller sind wir alle arm. Im Vergleich aber zu den Menschen zum Beispiel, die in Libyen am Strand sitzen und eine Möglichkeit suchen, dem Elend zu entfliehen, sind wir alle miteinander reich. Beginnt das Reichsein jetzt also mit einem Jahreseinkommen von 50.000 oder von 100.000 oder von 200.000? Beginnt der Reichtum dann, wenn ich ein Haus besitze oder zwei? Oder ist ein älterer Mensch schon arm, weil er einen großen Teil seines Lebens bereits hinter sich hat? Oder ist er vielleicht reich, weil er auf einen großen Schatz von Erfahrungen zurückgreifen kann? Oder ist dementsprechend ein junger Mensch reich, weil er noch so viele Jahre vor sich hat? Oder ist er doch zu den Armen zu zählen, weil es ihm eben an vielen Erfahrungen noch gebricht? Oder sind wir vielleicht alle miteinander samt und sonders reich, weil wir eigentlich mehr bekommen haben, als was wir zum Leben brauchen? Wer arm ist, das scheint dagegen klarer zu sein. Lazarus, der lag vor der Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Ist einer von uns so arm? Sind wir so gesehen? Nicht doch alle reich? Aber verlassen wir mal diesen Blick nach Geld und Gut und schauen nach den anderen Gaben, die uns geschenkt worden sind. Was können wir nicht alles? Welche Talente schlummern in uns? Und wenn es darum geht, an einen Sandstein eine Plakette zu kleben, einen Sandstein, der den Kleber im Prinzip ablehnt. so wie er es gemacht hat. Mit dem richtigen Klebstoff und dem Wissen drum und diesem wunderschönen Gurt. Was geben wir von unseren Gaben, die wir bekommen haben, zum Beispiel weiter? Wie viel behalten wir für uns? Ihr merkt, das sind eine ganze Reihe von Fragen, die mich einfach daran hindern müssen, mit einer Predigt die Hölle zu heizen. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum ich nicht so furchterregend predigen kann und will. Es ist ganz einfach. Es hat keinen Zweck. Es wird ja nichts nutzen. So wie es in unserem Predigtext steht, Sie werden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und wenn ich noch so plastisch und erschreckend anschaulich das Gericht Gottes über die Menschen ankündigen würde, es wird mir ja doch keiner glauben. Drohungen nutzen nämlich nichts. Ganz einfaches Beispiel. In Amerika hat die Androhung der Todesstrafe die Kriminalitätsrate nicht gedrückt. Ganz im Gegenteil. Kein Mord, kein Totschlag lässt sich durch Drohungen und Androhungen von schlimmen Dingen aus der Statistik entfernen. Warum also drohen? Warum drohen mit einer Zukunft, aus der es, wie am Beispiel des Reichen in unserer Geschichte gezeigt wird, aus der es eben keine Zukunft gibt? Warum den Zeigefinger heben? Warum heute schon die Flammen der Hölle anfachen? Angst? Und das haben wir Gott sei Dank gelernt im Lauf der Kirchengeschichte. Angst führt niemanden zu Gott. Und ich will ja den Faden, der uns Menschen mit Gott verbindet, nicht zerreißen. Ich will diesen Faden viel lieber noch dicker und tragfähiger sehen. Also bleibt mir nichts anderes, als das Evangelium, die frohe Botschaft zu predigen. Und der Schlüssel zum Evangelium liegt in unserem Predigtext in einem kleinen Satz. Und er lautet: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Und wir Christen haben sogar noch mehr. Wir haben Mose und die Propheten und wir haben die Botschaft von Jesus, der uns dieses Gleichnis erzählt hat. Wir haben seine Worte, die uns befreien. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich also mit großer Anstrengung versuche, all die Drohungen, die in unserem Predigttext ja doch drinstehen, durch eine frohe Botschaft zu ersetzen, selbst wenn ich das tue, die Grundbotschaft ist eine Absage an unsere Selbstverliebtheit, an den Egoismus. Dem Reichen in unserem Gleichnis wäre es doch anders ergangen, wenn er nicht nur auf sich selber geschaut hätte, sondern auch auf die Menschen um ihn herum. Wenn er ein Auge für Lazarus und die anderen gehabt hätte. Also möchte ich dieser Grundbotschaft folgen und werben. Werben für das Teilen. Na, und die beste Werbung, das wissen wir, selbst von den Fachleuten heutzutage, die beste Werbung ist das Vorbild. Und das beste Vorbild für uns Christen ist dieser Mann aus Nazareth. Er war ein Mensch, der teilen konnte. Sein Wissen, seine Freundlichkeit, seine Liebe und auch seine ganz, ganz besonderen Fähigkeiten. Und ich glaube, dass er es nicht getan hätte, wenn es ihm keine Freude gemacht hätte. Schließlich hat er auf dem Weg durch die Passion nach Ostern hin das Größte und Beste geteilt, Was er hatte, nämlich die uneingeschränkte Liebe Gottes. Und was heißt dann ihm nachfolgen? Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass ich mich einfach mal freuen kann über das Lachen im Gesicht eines Menschen, mit dem ich etwas teile, die sichtbaren oder die unsichtbaren Dinge. Freude, Interessen, Fähigkeiten, all das lässt sich doch auch teilen. Und diese Freude kann dann wie eine Befreiung sein, eine Befreiung aus den Fesseln unserer Selbstbezogenheit, die uns zwar allzu oft reich machen kann, aber doch gleich wieder arm, nämlich arm an Gefühl, arm an Zuneigung, die uns ausschließt vom Reichtum eines tiefergehenden Sich-Freuens. Und dem Vorbild Jesu nachfolgen heißt dann ganz einfach, einen Weg ohne Angst, ohne Androhung von Strafe zu gehen. Drohungen und Angst, sie führen keinen Menschen zu Gott und sie bringen keinen Reichen dazu zu teilen. Wenn ich mir jetzt überlege, wie groß war das Geschrei in Griechenland, als es darum ging, die ganz besonders großen Privatvermögen zur Sanierung des Gemeinwesens höher zu besteuern oder gar einen Schnitt zu machen. Aus einer Drohung heraus zu teilen, das bringt nichts. Was wir teilen, ist das, was Jesus sagt. Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das mussten sich die Menschen damals sagen lassen. Und wir haben die Geschichte, die die Menschen damals hatten, und die Geschichte des Menschen, der von den Toten zurückgekehrt war ins Leben. Und dieser Mensch, der von den Toten zurück ins Leben kehrte, hat eine Geschichte mit jedem Einzelnen von uns. Beginnen mit der Taufe und endend an dem Ort, an dem er auf uns wartet. Lothar Zinetti hat diese Geschichte, die wir mit Jesus haben, mal ganz kurz und zum Schluss so zusammengefasst. Und er hat sie überschrieben, am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, für die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras, die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben, für den Blick auf die Sterne und für alle Tage, die Abende und die Nächte, die wir erlebt haben. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Die Rechnung bitte. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Er sagt, ich hab euch doch eingeladen. Und er lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.